Was aber noch besonders wichtig ist, ist die Datierung nach der Indiktion. Das heißt, die Naturalabgaben wurden alle 15 Jahre festgesetzt und so zählte man die Jahre einfach durch. Also es gab das Jahr 1, dann das zweite Jahr der Indiktion, das dritte Jahr, das vierte Jahr bis zum Jahr 15 und auf das Jahr 15 folgt dann wieder das erste Jahr.
Also man hat jetzt nicht gesagt, die dritte Indiktion im 17. Steuerzyklus, sondern es war einfach nur die dritte Indiktion und man hat die Steuerzyklen sozusagen nicht durchgezählt.
Genau.
Das erscheint mir unpraktisch. In dieser Folge der Geschichte Europas setzen Günter Fuchs und ich unseren Überblick über das Byzantinische Reich fort. Günter beschreibt hier das Verhältnis von Byzanz zu seinen Nachbarn und erklärt mir dann die Feinheiten der byzantinischen Jahreszählung. Am Schluss gehen wir dann noch kurz auf die Quellenlage zu Byzanz und seine Relevanz für heute ein.
Also wie wir wissen, ist das Weströmische Reich in die Defensive geraten. Also sowohl von außen sind immer mehr Barbarengruppen auf römisches Gebiet vorgedrungen. Das Weströmische Reich hat innenpolitisch sehr große Probleme gehabt. Es hat teilweise dann im 5. Jahrhundert sehr, sehr schwache Kaiser gegeben. Und es gab in den Provinzen dann immer wieder andere Personen, die sich selbst dann zum Kaiser ausgerufen haben, was sehr viel an Ressourcen gekostet hat für das Weströmische Reich. Auf dem Gebiet des Weströmischen Reiches haben sich dann neue eigenständige Herrschaftsbereiche herausgebildet. Das waren Herrschaftsgebiete, in denen weiterhin eine Bevölkerungsmehrheit bestanden hat aus Römern bzw. romanisierte Personen, während es dann eine germanische Oberschicht gab. Es bildeten sich also diese sogenannten Regner, diese Königreiche heraus. Da haben wir zum Beispiel die Westgoten in Gallien und Spanien, die Franken und Burgunder in Gallien, die Vandalen in Nordafrika oder die Ostgoten in Italien. Und die Herrscher dieser neuen Königreiche auf dem Gebiet des ehemaligen Weströmischen Reiches, diese Herrscher anerkannten formell den Kaiser in Konstantinopel und standen ihm eine gewisse Führungsrolle zu. Das zeigte sich zum Beispiel auch in der Münzprägung. So wurden auch im Westen noch bis ins 6. Jahrhundert Münzen geprägt mit dem Kaiserporträt. Aber für den Kaiser in Konstantinopel gab es ja faktisch kaum oder keine Möglichkeiten, in diesen Gebieten des Westens Macht auszuüben. Und mit der Zeit wurde diese Bindung auch immer schwächer. Wir haben auch schon mal angesprochen, die Phase der Restauratio Imperii, also die Phase, als unter Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert versucht wurde, ehemalige westliche Gebiete wieder zu erobern. Und damals haben wir ja schon festgehalten, dass diese Eroberungen eben nicht nachhaltig waren. Und dann auch in den folgenden Jahrhunderten ist eigentlich die Bindung zwischen dem Westen und Byzanz eher weniger geworden. Hängt auch damit zusammen, dass die Verbindungswege teilweise abgeschnitten waren. Also als zum Beispiel dann im 6. Jahrhundert die Balkanhalbinsel an die Slawen verloren gegangen ist. Ja, so nahm der Kontakt eher ab und auch das gegenseitige Interesse hat auch abgenommen. Also so wurde dann im Westen dann irgendwann aufgehört, Griechisch zu lehren und vice versa. Also auch die Kenntnis der lateinischen Sprache verschwand mehr oder weniger dann so im 7. Jahrhundert. Wir haben dann auch im 6. Jahrhundert dann die Eroberung großer Teile Italiens durch die Langobarden, die damit unmittelbare Nachbarn der Byzantiner wurden. Ja, was man vielleicht festhalten soll, Teile Italiens, vor allem Süditaliens, blieben dann noch bis ins 11. Jahrhundert unter byzantinischer Kontrolle. Also vor allem, wenn man so Gebiete Apulien, Kalabrien etc. ansieht. Genau, also die Langobarden haben wir angesprochen, aber auch später dann zum Beispiel die Normannen waren dann auch dann große Gegner der Byzantiner in diesem Gebiet.
Wie kam es, dass die Normannen, was ja quasi ja die Nordmänner sind, bis nach Süditalien gekommen sind?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Episode der Geschichte. Sie haben ja ein Herrschaftsgebiet an der Normandie dann errichtet. Bekannt ist ja dann auch die Eroberung Englands durch die Normannen dann im 11. Jahrhundert. Aber es sind auch normannische Adlige nach Süditalien gelangt. Also zunächst hat man sie dort freudig empfangen als Helfer gegen die, im Kampf gegen die Sarazenen. Also ist ja noch erwähnt, dass zum Beispiel Sizilien zeitweise auch auch von den Arabern erobert worden ist und unter muslimischer Kontrolle war. Und die christlichen Herrscher in Süditalien haben auch Hilfe gesucht, um gegen die Sarazenen vorzugehen. Und so gelangten auch normannische Söldner nach Süditalien und haben sich dann dort mit der Zeit auch eigene Herrschaftsgebiete dann errichtet und sind dann auch früher oder später dann mit dem Byzantinischen Reich in Konflikt geraten, weil wie gesagt auch Gebiete in Süditalien noch unter byzantinischer Kontrolle waren. Also wir sind jetzt im 11. Jahrhundert. Und auch später spielen die Normannen in der Beziehung zwischen Westen und Byzanz eine wichtige Rolle, denn die Normannen haben dann auch versucht, in Südosteuropa Fuß zu fassen und die Normannen waren auch beteiligt an den Kreuzzügen.
Also wir haben ja auf der anderen Seite aber ja auch die Varäger, die ja als Normannen oder als aus diesem Gebiet Skandinavien auch stammenden Menschen dann halt auch für die Byzantiner als Krieger unterwegs waren, oder habe ich da was falsch verstanden?
Die Varäger, ja, also die stammen aus dem nördlichen Europa. Die tauchen in byzantinischen Quellen immer wieder vor. Und zwar sind varägische Händler vor allem in dem Gebiet der heutigen Ukraine, also sie sind quasi von Norden über die Flüsse Dnieper, Wolga etc. bis zum Schwarzen Meer gelangt und dann von dort aus dann in Kontakt zu Byzanz dann gekommen. Und für das 10. Jahrhundert ist dann eine Leibgarde in Konstantinopel nachgewiesen, die sogenannte Varägergarde, die sich eben aus diesen Varägern, also aus diesen Skandinaviern, aus diesen bestanden hat.
Okay, und wir hatten ja auch beim letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Byzantiner auch oft mit Venedig und den anderen italienischen Staaten, wurde es auch noch, glaube ich, Genua genannt, in Konflikt waren. Worum ging es da und wie kam es dazu?
Italien wurde im 6. Jahrhundert ja von Justinian wieder erobert, doch gingen große Teile schnell wieder verloren an die Langobarden. Aber die Lagune von Venedig ist quasi ein oströmisch-byzantinischer Außenposten geblieben. Es gab eine schwach ausgeprägte, aber doch vorhandene Oberhoheit des Kaisers in Konstantinopel über Venedig. Venedig konnte dann durch den Handel an Einfluss gewinnen und ist dadurch auch wohlhabender geworden. Besonders im 10. und 11. Jahrhundert ist die Bedeutung Venedigs stark angestiegen und Venedig hat es geschafft, sich immer wieder Handelsprivilegien durch Byzanz erteilen zu lassen. Und somit ist es halt dazu gekommen, dass der Handel auch im Byzantinischen Reich immer mehr und mehr von den Venezianern dominiert worden ist und die Venezianer auch dann den größten Teil der Flotte gestellt haben. Also Byzanz hat dann irgendwann aufgehört, selbst eine Flotte zu haben. Die wurde dann fast vollständig dann von Venedig gestellt. Und so hat sich das Machtverhältnis zwischen Venedig und dem Byzantinischen Reich quasi umgekehrt. Also während in den ersten Jahrhunderten also das Byzantinische Reich noch die Oberhoheit über Venedig gehabt hat, war dann später Byzanz abhängig von den Venezianern. Und über den vierten Kreuzzug haben wir ja auch schon gesprochen. Da war ja auch Venedig maßgeblich beteiligt, die Stadt Konstantinopel zu erobern, zu plündern. Und in der Folge haben die Venezianer auch byzantinische Gebiete dann für sich besetzt. Also zum Beispiel Kreta oder Korfu oder auch Zypern gelangte dann auch in unter venezianische Herrschaft. Die zweite italienische Seerepublik, die man auch noch nennen sollte und die auch eng mit Byzanz verbunden war, war Genua. Auch Genua ist durch den Handel reich und mächtig geworden, unterstützte auch die Kreuzzüge nach Palästina. Und Genua hat vor allem im Schwarzen Meer Handelsstützpunkte aufgebaut. War deshalb wichtig, weil dort auch quasi die Seidenstraße dann hin verlief. Also über das nördliche Schwarze Meer verliefen dann auch die Handelswege etwa nach China oder eben Richtung Asien. Ja, Genua hatte auch andere wichtige Handelsstützpunkte, auch in der Ägäis, zum Beispiel die Insel Chios war dann ab 1300 unter genuesischer Kontrolle. Oder der Vorort Galata, also Galata war eine Siedlung gegenüber von Konstantinopel, in der hauptsächlich ausländische Händler untergebracht war, heute der Istanbuler Stadtteil Karaköy. Und wie man sich vielleicht denken kann, waren Venedig und Genua auch Konkurrenten und führten öfter Krieg gegeneinander. Die Byzantiner haben ab und zu versucht, diese beiden gegeneinander auszuspielen, was aber nicht oft funktioniert hat. Und vor allem in der Spätphase war dann Byzanz viel zu schwach und war eigentlich völlig von diesen beiden italienischen Seerepubliken abhängig.
Sehe ich das auch richtig, dass Byzanz ab dem Zeitpunkt, wo Venedig anfing, sich zu emanzipieren, auch keinen, sagen wir mal, effektiven Zugriff mehr aufs Mittelmeer hatte und da auch nicht mehr als Hegemon sozusagen wirken konnte?
Ja, das war eben so ein fließender Übergang. Also eben Byzanz, also die Flotte Byzanz, von Byzanz wurde immer mehr und mehr vernachlässigt, beziehungsweise war dann oft einfacher oder zumindest kurzfristig günstiger, dass man diese Aufgaben an Venedig abgibt. Das hat sich dann aber mit der Zeit als sehr verhängnisvoll herausgestellt. Und diese Aufgabe der eigenen Flotte kann man durchaus so sehen, dass das mit ein Grund war, warum die Macht oder die militärische Macht von Konstantinopel dann sehr stark abgenommen hat.
Wir hatten ja auch letztes Mal auch kurz angesprochen, diese doch eher komplexe Beziehung zwischen dem römisch-deutschen Kaisertum und dem ja, oströmisch-byzantinischen. Wie hat sich das so nach Karl weiterentwickelt? Also wir hatten da gesagt, die fanden das jetzt nicht wirklich toll, dass der sich jetzt auch als römischer Kaiser bezeichnet hat, hatten es aber dann doch eher pragmatisch laufen lassen. Wie ging es da weiter, diese Beziehung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem, ja, wie Sie dachten, eigentlichen Römischen Reich?
Ja, also die Beziehung war natürlich auf dieser ideologischen Ebene nicht einfach, denn jeder hat sich selbst als der eigentliche römische Kaiser gesehen. Wie wir auch schon festgehalten haben, musste dann in der Realität dann natürlich die Ideologie der Realpolitik weichen. So hat es auch immer wieder Kontakte gegeben zwischen dem römisch-deutschen Kaiserreich und dem byzantinischen Kaiserreich. Etwa zu nennen ist dann die Hochzeit von Otto II. Und Theophanu. Otto I. wollte eine byzantinische Prinzessin für seinen Sohn, um hier ein Bündnis zu schließen, hat ein also eigentlich mehrere Gesandtschaften nach Konstantinopel geschickt, und schließlich wurde dann die Nichte des byzantinischen Kaisers, also nicht einmal eine Tochter des byzantinischen Kaisers, sondern nur die Nichte von Johannes dem Ersten Zimiskis, dann eben also ins römisch-deutsche Reich geschickt, und dort heirateten Otto der Zweite und Theophanu im Jahr 972. Theophanu auch gern so als schillernde Figur dargestellt, denn sie hat dann später die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn Otto den Dritten übernommen. Es gab immer wieder Gesandtschaften zwischen dem römisch-deutschen Reich und dem byzantinischen Kaiserreich, öfter mal Versuche für Bündnisse. Es war aber nie so eine wirklich enge Beziehung, vor allem nicht von großem Respekt geprägt. Also es gibt Berichte von den römisch-deutschen Gesandtschaften in Konstantinopel, die sehr, sehr schlecht über diese Griechen da berichtet haben.
Ging diese Respektlosigkeit auch in die andere Richtung, dass auch die Byzantiner dann ja die westeuropäischen Staaten auch als etwas Minderwertigeres vielleicht auch angesehen haben?
Ja, also das beruhte auf Gegenseitigkeit. Also diese Germanen wurden natürlich so als eher unzivilisiert betrachtet und waren natürlich, also konnten einfach keine Römer sein, weil sie eben auch kein Griechisch konnten und sich auch nicht auf Augustus beziehen konnten, während natürlich der Kaiser in Konstantinopel kann eine Kontinuität seit der Antike für sich beanspruchen. Also es ging in beide Richtungen.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu boulevardesk gefragt, aber dass man dann Theophanu als Nichte hingeschickt hat, war das auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, eine Tochter kriegen sie nicht, aber ja, die Nichte, die können wir schicken.
Ja, wahrscheinlich schon. Also Kaiser Otto wollte natürlich eine purpur geborene Prinzessin haben. Also das habe ich auch schon erklärt. Purpur geboren heißt, quasi die Prinzessin oder der Prinz wird geboren, während der Vater bereits Kaiser ist, und das gilt als besonders hohe Auszeichnung. Da konnte sich aber dann die römisch-deutsche Gesandtschaft nicht durchsetzen, und was sie bekamen, war eine Nichte eines Kaisers, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr an der Macht war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das war eben eine Zeit, in der das Byzantinische Reich noch eine gewisse Stärke hatte. Also wir sind hier im späten 10. Jahrhundert. Diese Heiratspolitik der Byzantiner, das änderte sich dann rasch in späterer Zeit, als das Byzantinische Reich wesentlich schwächer war. Und gegen Ende der byzantinischen Phase mussten dann sogar Prinzessinnen dann mit osmanischen Herrschern vermählt werden, was als besondere Demütigung aufgefasst worden ist.
Wobei die Beziehung zwischen den westlichen Staaten und Byzanz war ja nicht nur negativ. Soweit ich jetzt im Überblick habe, war ja Konstantinopel sozusagen Durchgangstor und auch Drehkreuz auch für den ersten Kreuzzug. Und das war ja dann eher so ein gemeinsames Arbeiten anstelle eines, wie später beim vierten Kreuzzug, gegeneinander.
So würde ich das nicht darstellen. Also das mit den Kreuzzügen, das hat sich ja komplett anders entwickelt, als die Byzantiner sich das vorgestellt haben. Denn ursprünglich gab es ja die Hilferufe von Kaiser Alexios dem Ersten Komnenos an den lateinischen Westen, und er hat sich eigentlich erwartet, dass ihm Söldner geschickt werden, um gegen die Seldschuken vorzugehen, die ja dann ab 1071 einen großen Teil Anatoliens, Kleinasiens besetzt haben. Und das Ganze hat sich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt, denn es wurden eben keine Söldner geschickt, sondern westliche Adlige sind mit ihren Truppen dann in das Byzantinische Reich gezogen, was für die Byzantiner etwas unangenehm war, hier eine fremde Macht innerhalb des eigenen Herrschaftsgebietes zu haben. Und Auch das Ergebnis der Kreuzzüge war auch nicht so, wie sich Byzanz das vorgestellt hat. Also es ist zwar gelungen, einige seldschukische Gebiete auch wieder für Byzanz zurückzuerobern, aber die Errichtung der Kreuzfahrerstaaten an der Levante, also Grafschaft Edessa, Fürstentum Antiochia, Grafschaft Tripolis oder das Königreich Jerusalem, da wurden also mehr oder weniger unabhängige Staaten errichtet und wurden eben nicht unter die Oberhoheit des byzantinischen Kaisers gestellt, wie er sich das erwartet hätte.
Ich nehme an, diese Gebiete, die du gerade genannt hast, die waren in deren Sicht ja auch noch quasi byzantinisches Reich, wenn auch jetzt ja vor ein paar Jahrhunderten vielleicht verloren, aber prinzipiell immer noch, hatte man immer noch Ansprüche darauf.
Genau, also dieser Anspruch, der wurde nie aufgegeben. Also alles, was einmal römisches Territorium war, war aus Sicht der Römer, Byzantiner, nach wie vor römisches Territorium. Also da ist, wenn, dann war das immer nur eine Rückeroberung. Und wie du gesagt hast, also die Gebiete im Nahen Osten, die waren schon seit Jahrhunderten nicht mehr unter byzantinischer Kontrolle, sondern unter muslimischer Kontrolle. Und deshalb hat man sich eigentlich erwartet oder erhofft, dass auch diese Gebiete dann wieder an den römischen Kaiser in Konstantinopel fallen würden.
So, wir haben jetzt, glaube ich, den Westen ziemlich gut besprochen. Gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung Balkan, wie du eben meintest. Du hast auf die Slawen abgehoben, du hast auch schon letztes Mal die Bulgaren erwähnt. Also das ist ja auch so eine Richtung, aus der dann das Byzantinische Reich immer wieder in Bedrängnis kam. War das mit diesen, ich nehme mal den weiten Begriff Volksgruppen, denn ein permanenter, angespannter oder Kriegszustand oder gab es da auch positive Phasen?
Also das Gebiet von Südosteuropa, südlich der Donau, das ging für die Byzantiner bereits im 6. Jahrhundert verloren, denn die Slawen haben diese Gebiete größtenteils besetzt, was für dort eigentlich ein großer Bruch war, denn die byzantinische Staatlichkeit hat dann dort mehr oder weniger aufgehört zu existieren und es gibt dann in der Zeit wenig Quellen, weil die Slawen zu dem Zeitpunkt noch keine eigene Schriftlichkeit hatten. Somit war das wirklich ein großer Einschnitt für Südosteuropa. Das hat sich aber mit der Zeit wieder geändert. Die Slawen waren ja zunächst keine Christen, sondern hatten ihre eigene Religion. Wie du gesagt hast, gab es auch noch die Bulgaren. Die sind erst im 7. Jahrhundert nach Südosteuropa gekommen, waren eigentlich ein turksprachiges Volk, das sich dann aber mit der Zeit slavisiert hat. In dieses Gebiet Südosteuropa, Osteuropa, also vor allem slawisch beherrschte Gebiete, wurden dann von Byzanz aus Missionare geschickt. Also man kennt vielleicht die Brüder Kyrill und Method, die stammen aus der Nähe von Thessaloniki und die gingen im 9. Jahrhundert in slawisches Gebiet, in das Großmährische Reich. Und Kyrill hat auch eine eigene Schrift für die slawische Sprache erfunden, die sogenannte glagolitische Schrift. Später wurde da noch eine andere Schrift erfunden, die dann weitere Verbreitung gefunden hat. Die wurde zwar nach Kyrill benannt, aber nicht von ihm erfunden, nämlich die kyrillische Schrift. Und wenn man sich die ansieht, dann sieht man, dass die kyrillische Schrift sehr der griechischen Schrift ähnelt und man sie einfach den slawischen Lauten angepasst hat. Und Schüler von Kyrill und Method haben diese Missionsarbeit fortgesetzt, also die Slawenmission, und viele mehrere Volksschaften im Gebiet Südosteuropa, Osteuropa haben sich dann christianisiert, und zwar nach byzantinischem Ritus. Also etwa der Bulgarenherrscher Boris I. hat sich 864 taufen lassen und daraufhin wurde eben auch die Bulgaren dann schrittweise christianisiert. Und auch die Russen wurden, wenn man so will, von Byzanz aus christianisiert. So hat der Großfürst von Kiew, Wladimir, Der ist zum Christentum übergetreten und hat auch eine byzantinische Prinzessin geheiratet. Da sind wir im Jahr 988. Und daraufhin erfolgte auch die Christianisierung der Rus. Und eben es setzte sich in diesen genannten Ländern das Christentum byzantinischer Prägung durch. Und durch das Christentum ist es zu einer kulturell sehr engen Bindung gekommen zwischen, also innerhalb der Orthodoxie, also zwischen dem Kaiser von Konstantinopel, beziehungsweise zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel, dem ökumenischen Patriarchen, wie auch genannt wird, und großen Teilen der slawischen Welt. Aber man muss dazu sagen, dass nicht alle Slawen orthodox, also von den Byzantinern christianisiert worden sind. Es gibt ja, hat auch von katholischer Seite aus, also Missionsbestrebungen gegeben, wurden dann die Polen, Tschechen, Slowaken, Slowenen oder Kroaten eher katholisch geprägt. Und den Unterschied sieht man bis heute. Also während die katholisch geprägten Slawen die lateinische Schrift verwenden, verwenden die orthodox geprägten Slawen die kyrillische Schrift.
Ich habe jetzt aber richtig rausgehört, dass die Beziehungen zwischen, sagen wir mal, den Bulgaren und Byzanz durch diese Christianisierung zumindest etwas verbessert wurden und nicht mehr ganz so kriegerisch wirkten, wie sie noch zu Beginn wirkten.
Sagen wir mal so, durch die Annahme des Christentums boten sich andere Möglichkeiten, Konflikte irgendwie im Zaum zu halten. Denn davor war es unmöglich, zum Beispiel Heiratsverbindungen einzugehen. Und offizielle Verbindungen zwischen einem christlichen Land, wie Byzanz, und einem nicht-christlichen Land, das war eben sehr, sehr schwer, denn eben eine Form der Diplomatie waren eben Heiratsverbindungen. Und das war dann erst möglich, nachdem der Bulgarenherrscher ein Christ geworden ist, konnte man das durchführen. Das heißt nicht, dass es danach keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gegeben hat. Die gab es nach wie vor, und die Bulgaren haben auch immer wieder mal nach Konstantinopel gestrebt. Aber das erste bulgarische Reich wurde von Byzanz dann besiegt im frühen 11. Jahrhundert und Südosteuropa wieder in Byzanz eingegliedert.
Also man merkt an den Schilderungen schon, was du in der letzten Folge gesagt hast, dass Konstantinopel wirklich so ein, oder Byzanz an sich generell so ein Drehkreuz zwar Kontakt hatte mit dem Westen, mit dem Norden. Jetzt fehlt uns quasi auf unserem Kompass noch der Süden und der Osten. Gehen wir am besten erstmal in den Süden. Also eben hast du angesprochen, die Vandalen hatten Nordafrika, was ja auch lange Zeit eine traditionelle römische Provinz war, eingenommen. Justinian hat sie dann kurzzeitig wieder erobert. Und ich nehme an, dann den nächsten Punkt ist dann, dass dann da die arabische Expansion Byzanz aus diesem Gebiet wieder vertrieben hat.
Das Römische Reich hatte im Osten immer einen großen Konkurrenten. Das waren ja in der Antike die Parther. Die wurden dann im 3. Jahrhundert nach Christus von den Sassaniden abgelöst, also vom Neupersischen Reich. Und Ostrom und die Sassaniden haben lange Zeit Krieg geführt, im 6. und dann vor allem im 7. Jahrhundert. Und das war mit ein Grund, warum dann die Araber so ein leichtes Spiel hatten bei ihren Eroberungszügen. Denn das oströmisch-byzantinische Reich und das Sassanidenreich haben sich quasi gegenseitig geschwächt, was es den Arabern viel leichter machte, das Sassanidenreich zu erobern und eben auch die ehemals römischen Gebiete im Nahen Osten, Ägypten oder die Provinz Afrika im heutigen Tunesien, die sind eben an die Araber verloren gegangen. Aber das heißt ja nicht, dass diese Gebiete dann sofort muslimisch wurden oder alle dort nur noch Arabisch gesprochen haben. Es war durchaus so, dass auf diesen Gebieten weiterhin mehrheitlich Christen gelebt haben. Das heißt, dass auch die kirchlichen Strukturen waren natürlich weiterhin wichtig. Also es waren dann drei der ursprünglich fünf Patriarchate, dann Teil des Kalifats, also Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Und es hat weiterhin natürlich Personen gegeben, die auch der griechischen Sprache mächtig waren im Kalifat. Und auch bei den Arabern, bei den arabischen Gelehrten gab es ein großes Interesse an griechischer Bildung und auch an den Texten, an den Schriften der antiken griechischen Autoren. Und so wurden auch gern griechische Texte ins Arabische übersetzt. Auf diplomatischer Ebene, wie man sich vorstellen kann, war das natürlich schwieriger. Also es hat natürlich auch Gesandtschaften gegeben, des Kalifen in Konstantinopel und umgekehrt. Aber so dynastische Verflechtungen waren natürlich nicht möglich. Eben wie angesprochen, war da halt die Religion ein großes Hindernis.
Das klingt jetzt aber doch insgesamt positiver, als ich mir das jetzt so instinktiv gedacht hatte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass diese Interessensunterschiede zwischen der arabischen Expansion und dem byzantinisch-römischen Wunsch, das alte Imperium wiederherzustellen, dazu größeren Auseinandersetzungen führen würde, als das, was du gerade geschildert hast.
Okay, vielleicht habe ich es ein bisschen zu positiv dargestellt. Aber natürlich auf militärischer Ebene war das, also haben sich die Auseinandersetzungen lange hingezogen. Also zunächst waren diese arabischen Eroberungen, haben großen Einfluss gehabt auf Byzanz, also vor allem auch wirtschaftlicher Natur. Und es hat dann immer wieder so eine Art Grenzkrieg gegeben zwischen dem Byzantinischen Reich und dem arabischen Herrschaftsgebiet. Ja, es gab auch noch andere Gebiete, die umkämpft waren. Dazu zählen zum Beispiel die Inseln Zypern und Kreta. Die konnten dann später dann von den Byzantinern wieder erobert werden, nachdem sie eine Zeit lang unter arabischer Kontrolle waren. Oder auch auf Sizilien gab es auch Auseinandersetzungen zwischen den Byzantinern und den Arabern.
Und wie du auch letztes Mal schon gesagt hast, was dann Byzanz weiter dann später unter Druck setzte, waren dann diverse Gruppen aus Zentralasien, die dann Richtung Europa gedrängt haben.
Richtig, wie angesprochen, sind die Seldschuken im späteren 11. Jahrhundert in Kleinasien eingedrungen, haben einen großen Teil Kleinasiens erobert. Das Seldschukenreich hat sich dann aber später dann zersplittert in kleinere Herrschaftsgebiete. Da hat sich dann so im Laufe des 13. Jahrhunderts dann ein kleines Herrschaftsgebiet dann hat dann größere Bedeutung bekommen, und da beginnt dann die Geschichte der Osmanen. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, also dass eben die Osmanen immer stärker geworden sind und dann zunächst Kleinasien unter Kontrolle gebracht haben und dann später auch die Balkanhalbinsel. Und es dann ja in späterer Zeit Byzanz, das eigentlich fast nur noch aus Konstantinopel und ein bisschen Hinterland bestanden hat, ein Vasall der Osmanen geworden ist.
Okay, wenn ich jetzt mir so meinen Kompass im Kopf vorstelle, haben wir, glaube ich, alle Himmelsrichtungen einmal abgedeckt. Gibt es noch andere Beziehungen zu Staaten, die du erwähnenswert findest, wo man noch kurz drüber sprechen sollte?
Ein ganz spannender Bereich, über den ich selber leider nicht allzu viel Bescheid weiß, also nur so ein bisschen oberflächlich, wäre das Gebiet des Kaukasus. Das hat die Eigenheit, dass es einerseits durch das Gebirge schwer zugänglich war und ist, ist aber immer so quasi zwischen große Reiche gestanden hat. Auf der einen Seite eben die Römer, Byzantiner, die Perser, dann später die Araber, dann nochmal später die Osmanen oder dann im 19. Jahrhundert die Russen. Also Kaukasus war irgendwie immer so ein Schnittpunkt größerer Reiche. Eben durch den Kontakt mit diesen großen Nachbarn, aber eben auch durch die gleichzeitige abgeschiedene Lage haben sich da sehr eigenständige Kulturen entwickelt. Also im Speziellen die Armenier oder die Georgier, die auch das Christentum angenommen haben. Und da hat es auch immer enge Beziehungen auch zu Konstantinopel, zu Byzanz gegeben. Vor allem auch was so Architektur oder auf religiöser Ebene anbelangt.
Also auch da so eine Art von Existenz zwischen immer mal wieder kulturellem Austausch, aber wahrscheinlich auch kriegerischen Momenten.
Es lösten sich quasi immer Phasen der Abhängigkeit und Phasen der Eigenständigkeit ab. Also mal war man unter Kontrolle der Römer oder unter Kontrolle der Perser oder später unter der Kontrolle der Araber. Aber auch diese Großreiche hatten wieder ihre Phasen der Schwächen und da konnten sich dann eben die lokalen, also wieder lokale Herrschaftsbereiche im Kaukasus dann herausbilden.
Okay, ich glaube, damit haben wir so die byzantinischen Nachbarn einmal gut abgehandelt und einen kleinen Überblick da uns verschafft. Du hast einen eigenen Podcast über die byzantinische Geschichte und der heißt Anno Mundi und das hat einen ganz besonderen Grund, denke ich mal. Kannst du da was dazu erzählen?
Ja, dazu erzähle ich gerne etwas. Wir verwenden ja heutzutage nahezu auf der ganzen Welt die Zeitrechnung ab Christi Geburt, auch AD, also Anno Domini, im Jahre des Herrn genannt. Das geht zurück auf eine Berechnung eines Mönches namens Dionysius Exiguus, der im 6. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat versucht, auf Basis der Bibel das Geburtsjahr Jesu zu bestimmen und ist auf das Jahr 1 gekommen. Also das wurde damit definiert. Wie wir heute wissen, stimmt das nicht ganz. Jesus wurde ein paar Jahre früher geboren. In Byzanz hat sich aber eine andere Zeitrechnung, eine andere Jahreszählung durchgesetzt, nämlich die Jahreszählung Anno Mundi. Und Anno Mundi bedeutet im Jahr seit der Erschaffung der Welt. Und zwar hat man da auch anhand der Bibel dann quasi versucht zu berechnen, wann wurde die Erde erschaffen. Also laut Genesis gibt es in den Schöpfungsbericht, da ist man auf das Ergebnis gekommen, die Erde wurde am 1. September 5509 vor Christus erschaffen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell im August 2020, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, im Jahre 7528 Anno Mundi. Ansonsten gab es in Byzanz ganz normal den julianischen Kalender, also mit den 12 Monaten. Das Jahr hat aber in Byzanz mit 1. September begonnen und nicht wie im Westen üblich mit 1. Januar. Und viele orthodoxe Kirchen verwenden bis heute für das Kirchenjahr den julianischen Kalender. Was bedeutet das, das Osterdatum immer wieder mal abweicht oder meistens abweicht. Es hat aber im Byzantinischen Reich neben Anno Mundi noch weitere Möglichkeiten zur Datierung gegeben. Der Klassiker ist natürlich nach den Regierungsjahren der Kaiser. Was aber noch besonders wichtig ist, ist die Datierung nach der Indiktion. Also Indiktio kommt vom Latein, aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Ansage, Ankündigung, wurde dann aber im übertragenen Sinne für Steuer verwendet. Und zwar gab es seit Konstantin dem Großen einen 15-jährigen Steuerzyklus. Das heißt, die Naturalabgaben wurden alle 15 Jahre festgesetzt. Und so zählte man die Jahre einfach durch. Also es gab das Jahr 1, dann das zweite Jahr der Indiktion, das dritte Jahr, das vierte Jahr bis zum Jahr 15. Und auf das Jahr 15 folgte dann wieder das erste Jahr, also die erste Indiktion. Das hat aber den großen Nachteil, dass man noch andere Anhaltspunkte für eine genaue Datierung braucht. Wenn man irgendwie die Beschreibung hat, ja, in der dritten Indiktion ist das und das passiert, ja, eine dritte Indiktion gab es sehr oft, nämlich alle 15 Jahre. Und so braucht man dann noch andere Anhaltspunkte, dass irgendwelche anderen Ereignisse erwähnt werden in der Quelle oder durch die Schrift oder was auch immer, damit man dann das dann wirklich auf das Jahr genau dann datieren kann.
Also man hat jetzt nicht gesagt, die dritte Indiktion im 17. Steuerzyklus, sondern es war einfach nur die dritte Indiktion und man hat die Steuerzyklen sozusagen nicht durchgezählt.
Genau.
Das erscheint mir unpraktisch.
Ja, also wenn man Glück hat, steht das Jahr Anno Mundi auch noch dabei, dann ist es eindeutig. Aber es kommt oft vor, dass man nur die Indiktion hat, zum Beispiel bei Stifterinschriften auf Kirchen oder so, und dann braucht man andere Anhaltspunkte. Und oft kann man es dann eben nicht auf das Jahr genau bestimmen, sondern hat dann irgendwie innerhalb eines Jahrhunderts dann mehrere Jahre, die irgendwie in Frage kommen.
Gut, das erscheint jetzt wirklich aus der heutigen Sicht ziemlich sinnlos und auch kurz gedacht. Das muss ja damals Sinn gemacht haben, sonst hätte man es nicht gemacht. Warum war es egal, sozusagen aus heutiger Sicht für die Byzantiner, der wievielte Steuerzyklus das ist und wieso war es für die ausreichend in diesem Moment, alle 15 Jahre immer wieder eine vierte Indiktion zu haben, ohne genauer nachverfolgen zu können, welche vierte Indiktion jetzt welche ist.
Ja, das muss man eben aus der damaligen Sicht betrachten. Für die meisten Personen war es schlichtweg egal, in welchem Jahr sie gelebt haben. Ja, ob das jetzt irgendwie das Jahr nach der Erschaffung der Welt war oder das Jahr nach Christus. Für die meisten Leute hat das gar keine Rolle gespielt. Die meisten konnten eh nicht lesen oder schreiben oder die meisten waren in der Landwirtschaft eben tätig. Und da war eben so etwas wie der Steuerzyklus ein viel wichtigerer Anhaltspunkt als sowas Abstraktes wie das Jahr nach Christi Geburt oder das Jahr nach Erschaffung der Welt.
Also auch, es ist egal, ob wir jetzt den 3., 12. oder 29. Steuerzyklus seit der Reichsgründung haben. Tatsache ist, es ist die 13. Indiktion und in 2 Jahren ist die Steuer fällig.
Genau, und das war eben, das hat viel mehr mit dem Leben der damaligen Leute zu tun gehabt, ja.
Die Weströmer, beziehungsweise ja das alte Römische Reich, hatte ja einmal dieses Ab Urbe Condita. Hat man das auch noch verwendet, egal jetzt bezogen auf Rom oder auf Konstantinopel?
Ja, kann sein, dass es in frühbyzantinischer Zeit noch eine Rolle gespielt hat. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, wie lange. Aber dann in mittelspätbyzantinischer Zeit waren Anno Mundi und die Indiktion die viel wichtigeren Angaben.
Dann hast du eben auch schon erwähnt, dass wenn du irgendwo zum Beispiel die Angabe Anno Mundi oder Indiktion stehen hast, dann ist das entweder eine Inschrift oder ein Schriftstück. Wie sieht's generell aus mit der Quellenlage für Byzanz? Vor allem, wenn wir jetzt erstmal auf die schriftlichen Quellen schauen.
Ja, wir haben eigentlich relativ viel schriftliche Quellen überliefert aus Byzanz. Also kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Literaturgattungen. Also wenn man die schriftlichen Quellen aus dem Byzantinischen Reich ansieht, dann kann man die in mehrere Genres, in mehrere Gattungen unterteilen. Wir haben da zum Beispiel administrativ-rechtliche Texte. Dazu zählen etwa Urkunden, also auch kaiserliche Urkunden zum Beispiel. Wir haben Gesetzestexte, dann auch Spezialtexte etwa zu Geografie oder zum Militär. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn man sich mit der Geschichte befasst, ist die Historiografie. Die Historiografie kann man dann noch grob unterteilen in die Chronikliteratur und in die Geschichtsschreibung. Die Chronik, die listet Jahr für Jahr einfach die wichtigsten Ereignisse auf, die eben in einem Jahr passiert sind. Da gab es eben in byzantinischer Zeit einige Weltchroniken, die beginnen sogar mit der Erschaffung der Welt, also bei Adam und Eva, und führen dann meist bis ungefähr in die Lebenszeit des Autors. Und die Geschichtsschreibung, die behandelt eben nicht Jahr für Jahr, sondern beschreibt einfach einen gewissen Zeitabschnitt, zum Beispiel die Herrschaft eines Kaisers, als Beispiel sei zum Beispiel Prokop genannt, der schrieb zum Beispiel ein Werk über die Kriege Justinians. Dann gab es natürlich auch Literatur im engeren Sinne, wird manchmal auch gern als schöngeistige Literatur genannt, also zum Beispiel Epen. Da kann man zum Beispiel Digenis Akritas nennen, das wurde so zu einer Art Nationalepos der Byzantiner im 11. und 12. Jahrhundert verfasst. Dann ab dem 12. Jahrhundert gab es in Byzanz auch wieder Romane. Also die hat es in der Antike schon mal gegeben, wurden dann später in Byzanz keine mehr geschrieben. Und dann die Romane so ab dem 12. Jahrhundert wurden dann oft von westlichen Vorlagen beeinflusst. Also hier haben wir auch eine Beeinflussung von West nach Ost. Dann gibt es auch viele Texte aus dem religiösen Umfeld, zum Beispiel die Typika, das wären Gründungsurkunden von Klöstern, darin sind die Vorschriften für die Mönchsgemeinschaften festgelegt. Und dann besonders starke Verbreitung gefunden hat im Byzantinischen Reich die Hagiographie, das sind Lebensbeschreibungen von Heiligen. Die werden dann immer am Gedenktag des oder der Heiligen in der Kirche vorgelesen und sollen als Beispiel dienen für ein gutes, gottgefälliges Leben. Und ja, theologische Schriften gab es natürlich auch, wo man sich mit theologische Problemstellungen dann befasst hat. Also wir haben einiges an Literatur aus Byzanz, einiges an Texten, aber das, was überliefert ist, ist natürlich auch nur eine Spitze des Eisbergs. Ein Großteil der byzantinischen Schriftlichkeit ging natürlich im Laufe der Jahrhunderte verloren. Und wichtig zu betonen ist halt, dass Literatur immer nur von und für eine Bildungselite verfasst worden ist. Also entweder für die Personen am Kaiserhof oder in Klöstern. Und die Literatur wurde auch immer für ein spezielles Publikum geschrieben, aber halt immer nur für eine bestimmte Bildungselite, die überhaupt Zugang hatte zur Schriftlichkeit.
Hatte denn der byzantinische Bauer, der byzantinische Händler auch überhaupt die Gelegenheit zu schreiben? Also war die Schriftlichkeit auch weit verbreitet und wir haben es einfach nicht überliefert bekommen, was da geschrieben wurde? Oder haben diese schriftlichen Quellen nie existiert, weil sie nicht angefertigt werden konnten?
Nein, davon ist also nicht auszugehen, dass der sogenannte einfache Bauer Zugang zur Schriftlichkeit hatte. Bildung war natürlich auch im Byzantinischen Reich eine gewisse Art des Luxus. Also man musste ja eine Schule besuchen, wo man einen Lehrer bezahlen musste, der einem das Schreiben beigebracht hat und dann in weiterer Folge irgendwie Rhetorik etc. Oder man wurde in ein Kloster aufgenommen, wo man das Lesen und vielleicht auch das Schreiben gelernt hat. Also das ist der eine Punkt, dass es eine gewisse Art Luxus war, sich überhaupt mit Bildung zu beschäftigen, wozu auch die Schriftlichkeit zählt. Und was noch dazu kommt, ist, mit dem Schreiben ist auch das Problem, Schreibmaterial war natürlich teuer. In Byzanz wurde hauptsächlich auf Pergament geschrieben und Pergament ja natürlich aus Kuhhäuten oder halt aus Tierhäuten hergestellt, was ein großer Kostenpunkt darstellt und auch sonst Schreibmaterialien wie Feder, Stift, also ein Kalamos, das ist so ein Schreibgerät, das verwendet worden ist und auch die Tinte, das waren natürlich Dinge, die alles etwas gekostet haben und das war für jemand, der irgendwie der bäuerlichen Schicht oder sonst der Unterschicht angehört hat, nicht leistbar war.
Also da auch ähnlich wie im westeuropäischen Mittelalter, dass so die Alltagsgeschichte, so wie wir sie verstehen, quasi nicht aus Quellen rekonstruiert, aus schriftlichen Quellen rekonstruiert werden kann.
Das ist generell ein Problem der vormodernen Zeit, dass die Unterschichten einfach schwer greifbar sind aus den Quellen, ja.
Also da war Byzanz dann mal keine Ausnahme, sondern hat sich da leider in diesen Rhythmus quasi eingebaut, ja.
Das meiste, das wir wissen, ist halt vom Kaiserhof vor allem, ja.
Auf der anderen Seite haben wir ja auch die materiellen Quellen. Die Hagia Sophia ist ja zurzeit immer mal wieder auch in den Nachrichten zu sehen, eben weil sie jetzt nun wieder auch als Moschee genutzt wird. Wie sieht es aus mit materiellen Quellen? Was lernen wir aus Gebäuden und Ruinen über Byzanz?
Ja, also die materiellen Quellen, die könnte man wieder in zwei Gruppen unterteilen, also in die schweigenden Quellen und in die sprechenden Quellen. Zunächst mal zu den schweigenden Quellen. Also wie du gesagt hast, dazu zählen Bauten, Wohnungen, Kirchen, Klöster, Stadtmauern, Straßen, Brücken etc. Dazu zählen aber auch Gebrauchsgegenstände, Keramik, Gürtelschnallen, Waffen, Werkzeuge, Geschirr, aber auch Luxusgegenstände, etwas aus Elfenbein oder Schmuck. In diesem Bereich, da sind wir natürlich oft auf Erkenntnisse der Archäologie angewiesen, also Dinge, die sich unter der Erde befinden. Und materielle Quellen, die können uns Aufschluss geben, etwa über das alltägliche Leben oder über die Infrastruktur oder über wirtschaftliche Zusammenhänge, natürlich auch über Bewaffnung, über Kleidung etc. Und ist ganz wichtig, wenn es um Gesellschaftsgeschichte geht.
Was ist denn jetzt außer der Hagia Sophia denn noch an großen, wirklich wichtigen römischen, byzantinischen Bauten vorhanden und was wahrscheinlich auch touristisch auch oftmals interessant noch ist.
Ja, man kann auch heutzutage noch einige Überreste, einige Bauwerke aus byzantinischer Zeit noch besichtigen, auch als Tourist. Ich war zum Beispiel mal vor 2 Jahren auf der Peloponnes unterwegs, auf der Peloponnes-Halbinsel. Dort kann man zum Beispiel besichtigen die Stadt Monemvasia, so einer Halbinsel gelegener Felsklotz, wo hinten eine kleine Stadt errichtet worden ist, und auf dem Felsen oben findet man noch Kirchen aus byzantinischer Zeit. Auf der Peloponnes gibt es aber auch die Stadt Mistras, die liegt in der Zentralpeloponnes. Auch dort sind noch viele Gebäude und Kirchen erhalten aus der Spätphase des Byzantinischen Reiches. Dann natürlich ganz viel ist in Konstantinopel noch zu sehen. Hagia Sophia hast du angesprochen. Es gibt noch weitere Kirchen, die Hagia Irini zum Beispiel oder das Chora-Kloster, das Pamakaristos-Kloster oder die Stadtmauern, also die theodosianische Stadtmauer steht zum Teil noch. Es gibt einiges, und auch wenn man in Griechenland unterwegs ist, was meistens noch erhalten ist, das sind Kirchen und vor allem auch kleine Kirchen. Also ich war auch mal mit der Uni auf Exkursion auf Kreta und haben mir ganz viele kleine Kirchen aus byzantinischer Zeit uns angesehen. Das war sehr spannend.
Okay, also diese, ich sag mal, Hagia Sophia, großen Stadtmauern in Konstantinopel, auch die sind ja eher wieder so ein Konnex zu der, wie du es eben nanntest, der Elite, während diese kleineren Kirchen ja wohl dann uns einen besseren Zugang allmählich geben, auch zum Alltagsleben in Byzanz. Du hast eben auch schon die Gebrauchsgegenstände erwähnt. Haben wir darüber einen besseren Zugang, um uns vorstellen zu können, wie das Leben damals in Byzanz war, wenn man eben nicht am Kaiserhof, nicht in der kirchlichen Elite unterwegs war?
Man darf sich natürlich nicht zu viel erwarten von diesen materiellen Quellen, von diesen Gebrauchsgegenständen. Man kann halt ein bisschen Aussagen treffen, eben was zum Beispiel Bewaffnung anbelangt oder welches Geschirr verwendet worden ist. In Kleidung wird schon schwierig, weil Textilien natürlich sich nicht gut erhalten. Da haben wir dann vor allem irgendwie Gürtelschnallen. Ja, ein bisschen was kann man daraus rauslesen, aber es lässt sich keine, also so eine Geschichte von unten lässt sich damit natürlich nicht erzählen.
Dann hast du eben noch die sprechenden Quellen erwähnt. Ich nehme an, da geht's hauptsächlich um sowas wie Inschriften.
Unter anderem, also mit den sprechenden Quellen habe ich materielle Quellen gemeint, auf denen etwas geschrieben steht. Wie du richtig gesagt hast, zählen dazu auch Inschriften. Also Inschriften, die an Bauwerken angebracht sind. Das können zum Beispiel Stifterinschriften sein, zum Beispiel an Kirchen. Da steht dann oben eben die Person XY hat eben diese Kirche gestiftet im Jahr so und so. Und diese Beschäftigung mit den Inschriften, gibt's wieder einen eigenen Bereich, einen eigenen wissenschaftlichen Bereich, der sich damit beschäftigt. Das ist die sogenannte Epigraphik. Eine weitere sprechende Quelle, das wären die Münzen. Mit den Münzen beschäftigt sich der Bereich das Fach der Numismatik. Und Münzen sind auch ganz wichtig. Also es gibt, also die halten sich zum Glück auch gut. Und an den Prägungen, die auf den Münzen angebracht sind, da lässt sich oft einiges herauslesen. Also irgendwie, wie sich der Kaiser darstellt oder wie sich die Darstellung sich ändert mit dem Laufe der Zeit. Auf den Münzen steht auch meistens irgendwie was oben, zum Beispiel der Name des Kaisers. Und was bei den Münzen ganz witzig ist, da wurde noch längere Zeit Latein benutzt. Also einfach, weil es üblich war, dass auf den Münzen was auf Latein stand, hat man da weiterhin lateinische Buchstaben draufgeschrieben oder drauf geprägt. Und das auch, aber auch noch zu einer Zeit, als man im Byzantinischen Reich eigentlich gar kein Latein mehr verstanden hat. Was man dann noch nennen muss bei den materiellen Quellen, das wären Siegel. Da sind auch sehr viele aus byzantinischer Zeit überliefert, denn die meisten bestanden aus Blei, was sich sehr gut erhält. Siegel dienten einfach zur Beglaubigung eines Schriftstücks. Und auf dem Siegel, da stehen auch dann Name, Titel oder Funktion des Absenders. Und mit diesem Bereich beschäftigt sich die Sigillographie. Und das ist eine wichtige Quelle, wenn es um Personen geht. Also personenbezogene Daten kann man zum Beispiel aus solchen Siegeln herauslesen.
Also über die Siegel und auch wahrscheinlich über die Münzen dann Abläufe von Herrschaften und von Regierungszeiten herauslesen.
Und man kann sich auch das Bildprogramm der Münzen sich anschauen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, unter Kaiser Heraklius im 7. Jahrhundert wurde Jerusalem von den Sassaniden, von den Persern, wiedererobert. Die haben nämlich kurze Zeit dann Palästina besetzt. Und da wurde dann auf einmal ein Kreuz mit 3 Stufen dann auf die Münzen geprägt, was natürlich Bezug nimmt auf Golgotha und die Grabeskirche.
Also nicht nur eine pure Darstellung von Herrschaft, sondern auch ja ein Bezug auf kulturelle, militärische, politische Ereignisse und Errungenschaften sozusagen.
Genau, das kommt alles dazu, ja.
Ist im Prinzip auch nicht großartig anders als das, was heute auf Münzen stattfindet. Ich meine, die verschiedenen Euro-Münzen hinten drauf ja auch verschiedene, ja, Züge auch auf aktuelle Ereignisse haben. Gibt's ja immer diese Sonderprägungen. Münzen sind ja quasi immer so eine Art Produkt, was auch zur Darstellung genutzt wird.
Ja, und man sollte die Münzen auch nicht unterschätzen, denn Münzen war eigentlich etwas, das mit dem jeder Mensch in Berührung gekommen ist. Und das war für viele auch eigentlich die einzige Möglichkeit, zum Beispiel auch den Kaiser zu sehen. Ja? Der Kaiser war auf der Münze oben. Sonst hat man den ja nie zu Gesicht bekommen. Und ja, auf den Münzen war er oben und mit Münzen musste man die Steuern bezahlen. Und so war das eine Art von Kontakt der Bevölkerung zum Herrscherhaus.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja klar, das ist dann auch so eine Verbindung, die dann hergestellt wird. Ich bin ja auch Geschichtslehrer und jetzt stehen wir Geschichtslehrer und Lehrerinnen immer vor dem großen Problem. Wir haben immer, egal, man könnte uns, glaube ich, 10 Stunden in der Woche geben, wir hätten zu wenige Stunden, um alles, was wir für spannend und relevant erachten, einzubauen in den Geschichtsunterricht. Wenn wir über Byzanz sprechen, im Schulunterricht. Was wäre das Relevante? Woran können wir exemplarisch interessante Dinge zeigen?
Also ein Bereich, in dem das Byzantinische Reich bis heute weiter wirkt, ist im Besonderen die orthodoxe Kirche. Also die Kultur der orthodoxen Länder lässt sich eigentlich nur durch die byzantinische Geschichte verstehen. Dazu zählt natürlich der Ritus in der orthodoxen Messe oder im Bereich der Architektur lassen sich byzantinische Einflüsse erkennen. Also nicht umsonst ähneln auch die modernen orthodoxen Kirchenbauten den byzantinischen Kirchen. Und byzantinische Geschichte ist auch wichtig, um die schwierigen Beziehungen zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche zu verstehen. Dazu kommt, dass die Beschäftigung mit Byzanz meiner Meinung nach auch zu einer Korrektur des Geschichtsbild beitragen kann, das ja bei uns sehr stark auf Westeuropa konzentriert ist. Aber auch in der heutigen Zeit, in der immer wieder von einem europäischen Einigungsprozess gesprochen wird, ist es meiner Meinung nach wichtig, auch nicht zu vergessen, dass es auch Teile Europas gibt, die nicht katholisch oder protestantisch geprägt sind, sondern eben orthodox.